11 Bretter, 9 Klötze und 78 Nägel. Und diese Nägel sind standardisiert in Länge, in Kopfgröße etc. Also ein riesen technisches Regelwerk dahinter, damit das alles so funktioniert und damit die Palette nicht nur einmal verwendet werden kann, sondern mehrfach.
Willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. Den angekündigten Wochentakt, den haben wir nicht ganz 6 Wochen durchgehalten, dann sind wir doch ein bisschen ins Stottern gekommen. Heute nun aber eine neue Folge. Vor ein paar Wochen ist Timo mit Europaletten um die Ecke gekommen. Also nicht mit dem Ladungsträger selbst, sondern als Themenvorschlag. Und auch wenn mir die Paletten grundsätzlich sehr vertraut sind und klar ist, dass das mit 675 Millionen Paletten im Umlauf ein riesiges Thema ist, habe ich in der Vorbereitung und auch im Gespräch selbst dann gemerkt, wie wenig ich dann doch darüber weiß. Wir haben uns Michael Brandt von EPAL eingeladen, der European Pallet Association. Michael ist dort Head of Logistics und Innovation und erklärt uns heute das kleine Einmaleins der Europalette. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum und noch viel, viel, viel mehr. Wir haben auch über neuere Entwicklungen rund um Paletten gesprochen, denn ich habe mich schon gefragt, vor allem bei dem Jobtitel, was sich an so einem etablierten Standardprodukt denn überhaupt noch verändern lässt. Spoiler, ziemlich viel. Was genau, das lassen wir uns jetzt von Michael selbst erklären, rein ins Gespräch.
Ja, neue Folge, neuer Gast. Zunächst begrüßen wir dich ganz herzlich, lieber Michael. Schön, dass du da bist. Zu Beginn möchte ich dich einfach fragen, kannst du uns mal näher bringen, was EPAL ist, was EPAL macht?
Ja, sehr gerne. Erstmal vielleicht kurz zu mir. Michael Brandt, bin ja seit etlichen Jahren in der Palettenbranche tätig, komme ursprünglich aus der Logistik und bin bei der EPAL für Innovation und Logistik und Automatisierung, Digitalisierung zuständig. Alles, was so an fancy Themen da ansteht. Und die EPAL an sich, wir heißen eigentlich European Pallet Association. Wir sind ein Verband, der sich um das offene Palettentauschsystem kümmert. Und ihr kennt die EPAL Europalette, davon sind 675 Millionen im Markt und die drehen sich als Mehrwegladungsträger eigentlich in allen Branchen. Und ja, uns gibt es seit 1991 als Qualitätsorganisation eigentlich gegründet, komme ich aber später nochmal zu. Wir sitzen hier in Düsseldorf mit einer ganz, ganz kleinen Truppe und betreuen 1650, ich glaube inzwischen 1700 Betriebe, die Paletten produzieren und Paletten reparieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein für die Logistik, dass wir entsprechend die Güte dieser Palette sichern und letztendlich 95% aller Waren werden über Paletten transportiert. Mhm. Und die Europalette ist ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Ohne das geht es einfach nicht.
Genau. Ja, da werden wir jetzt gleich durch diverse Fragen auch nochmal ein bisschen detaillierter reingehen, was ihr da in dem Bereich so tut. Jetzt hast du auch schon dich selbst auch vorgestellt. Die Frage hätte ich natürlich auch im Anschluss gestellt nach EPAL. Aber nochmal kurz zurück zu EPAL und dann werde ich auch nochmal eine Frage stellen, was deine Rolle da nochmal ein bisschen expliziter ist. Du hast gerade schon gesagt, 1991 gegründet. Kannst du uns mal einen Überblick geben, abseits da, wo ihr gerade lokal verortet seid? Ich weiß, ihr seid gerade umgezogen, aber es ist, glaube ich, in Düsseldorf geblieben. Ja. Wie viele Leute ihr seid und so ein bisschen nochmal auch in die Historie reingehen von EPAL, seit 91 weiß ich jetzt mittlerweile, aber wie sich das über die Zeit so entwickelt hat?
Ja, sehr gerne. Ja, ich musste unbedingt Düsseldorf nennen, weil wir jetzt gerade sehr frisch umgezogen sind. Das ist mir gerade im Kopf bedeutet auch sehr viel für uns, weil wir uns vergrößern. Mhm. Und das ist das Schöne daran, wir möchten wachsen, auch strategisch. Ja, wo kommen wir her? Die Europalette gibt es seit 1961. Dort wurde sie entwickelt von den Bahnen wurde hauptsächlich in Europa verwendet. Und es hat sich aber ein offenes Tauschsystem entwickelt, aber die Qualität wurde nicht überall eingehalten, ne? Und jedes Land hat seine eigenen Dinge getan und 1991 hat sich eben die EPAL gegründet als Organisation, als internationale Organisation von verschiedenen Produzenten, die gesagt haben in den einzelnen Ländern, wir müssen das Ganze standardisieren und wir müssen die Qualität sichern, dass die Norm, die damals 1961 entstanden ist, auch eingehalten wird. Also das heißt, die entsprechenden Bretter, die Nägel, die Klötze, all das, dafür gibt es Vorgaben, die wir in einem technischen Regelwerk niedergeschrieben haben und was wir auch überprüfen bei den Produzenten und Reparateuren. Also 1991 gegründet und seitdem stetig am Wachsen. Seit 2013 auch komplett eigenständig. Zuvor war das noch gemeinsam mit den Bahnen das ganze System, also mit EUR, EPAL. Jetzt sind wir komplett EPAL seit 2013. Und seit diesem Punkt sind wir immer weiter gewachsen. Also wir sind jetzt in über 40 Ländern aktiv, wo wirklich Paletten produziert werden. Hinzu kommen auch noch die ganzen Reparateure, was dann in Summe 1700 Betriebe bedeutet, die wir hier aus Düsseldorf betreuen. Und das Ganze mit einer kleinen Truppe von aktuell 15 Mitarbeitern, die dieses offene Tauschsystem, die Qualitätssicherung, die Buchhaltung, das Marketing und auch das technische Regelwerk letztendlich machen und Innovation, wo ich zugehöre. Und wir werden unterstützt letztendlich als Verband über Nationalkomitees in einzelnen Ländern, beispielsweise auch hier in Deutschland, das ist dann die EPAL Deutschland, in Polen, in Italien, also die haben nochmal eigene Verbände, die dann als Mitglieder so gesehen auch wieder die Produzenten und Reparateure haben. Und dann haben wir noch Repräsentanten in einzelnen Ländern, wie zum Beispiel in Spanien oder in China, die letztendlich dort unsere sogenannten Lizenznehmer betreuen.
Mhm. Ich habe direkt mal eine explizite Frage dazu. Also die zielt ein bisschen auf die allgemeine Frage ab, warum braucht es das eigentlich? Ne? Also ich kann dir jetzt aus meiner Sicht sagen, als ich angefangen habe zu studieren, die Europalette war für mich standardisiert, so von den Maßen her. Also mindestens mal von den Maßen her. Es gab natürlich unterschiedliche Arten der Europalette, unterschiedliche Größen, aber für mich war sie standardisiert. Und ich dachte auch immer lange Zeit, dass dieses EPA-Logo, was ich teilweise auf Paletten gesehen habe, dass das einfach nur die Abkürzung ist. Also ich habe nicht verstanden, dass dahinter eine Association war. Mhm. Aber meine Frage zielt darauf ab, warum braucht es das? Und expliziter gefragt, ihr habt einen Fokus auf eben den Mehrweg-Aspekt und nicht unbedingt den Einweg-Aspekt, weil den gibt es ja auch. Wenn es euch nicht geben würde, was wäre denn dann?
Sehr, sehr viel Vielfalt. Dann würde jeder sich eine eigene Palette entwickeln und sagen so, die brauche ich für meinen eigenen Betrieb. Und die schicke ich von A nach B und dann ist sie eigentlich nichts mehr wert, weil niemand anderes kann sie verwenden, weil nichts anderes passt da drauf. Und dadurch, dass es diesen Standard gibt, der sich entwickelt hat auf dem sogenannten Modulmaß 600x400, die Palette in 800x1200, habe ich etwas, was in der Logistik überall funktioniert. Also im LKW, im Hochregallager, im Hubwagen mit dem Stapler und auch im Güterverkehr an sich. Und jeder kennt dieses Maß und jeder kann damit arbeiten und Entwickler können oder Verpackungsentwickler können auch ihre Verpackungen letztendlich darauf auslegen. Ja, Getränkekisten, Fleischkisten etc. ist alles auf diese Abmessung aufgebaut. Und wenn ich das mit einer Einwegpalette mache oder einer nicht gütegesicherten EPAL-Palette, sagen wir mal, ja, oder einer Palette, dann kann es sein, dass ich eben keine 1500 Kilo draufstellen kann. Dass ich die nicht übereinander stapeln kann, dass sie mir im Regal durchbrechen. Und wenn ich nicht die richtigen Nägel verwende, dann habe ich andere Auszugswerte, sagen wir. Ja, dann hält die einfach nicht so gut. Ja, deswegen gibt es 11 Bretter, 9 Klötze und 78 Nägel. Und diese Nägel sind standardisiert in Länge, in Kopfgröße etc. Also ein riesen technisches Regelwerk dahinter, damit das alles so funktioniert und damit die Palette nicht nur einmal verwendet werden kann, sondern mehrfach. Und mehrfach heißt, die kann gefühlt ewig im System bleiben, wenn ich sie gut behandle. Wenn ich sie nicht so gut behandle, dann kann sie auch mal beschädigt werden und wird von den Reparateuren wieder repariert. Auch wieder mit gütegesicherten und qualitätsgesicherten Materialien. Also wir achten wirklich darauf, Länge, Breite, Höhe eines Brettes ist klar vorgegeben. Es gibt minimale Toleranzen. Und nur durch diese minimalen Toleranzen schaffen wir es, beziehungsweise dann eigentlich die Verwender, die Palette auch in diesem ganzen System einzusetzen. Weil wenn sie minimal zu groß ist oder minimal zu klein, dann fährt sie nicht mehr auf der Fördertechnik. Ja, wenn das Brett ein bisschen kürzer ist, dann passt das einfach nicht mehr, oder zu lang, dann passt es einfach nicht mehr auf den LKW. Und das sind so nur kleine Beispiele, die sagen, wenn ich das nicht genau einhalte, dann kriege ich Probleme in meiner Logistik, dann kriege ich Störungen und das verursacht wieder Kosten und möglicherweise sogar auch Schäden an den Produkten oder sogar auch an Menschen wie Unfälle. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, eben die EPA-Paletten nicht irgendwo zu kaufen, sondern im Idealfall bei einem Palettenproduzenten oder Reparateur, der bei uns auch gelistet ist. Weil es gibt auch sehr viele Angebote am Markt, die sich erstmal gut anhören, aber vielleicht nicht die richtigen sind. Und was ich halt nur so sagen möchte, ist, da wo EPAL draufsteht, steckt auch EPAL drin. Ja? Und ich kann jedem Verwender nur nahelegen, guck genau hin, was sind das für Angebote, und Mehrweg darf auch ein bisschen mehr kosten. Ja? Und ich kann die Palette im offenen Tauschsystem wieder eintauschen. Also sie hat einen Wert. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, um Kreislaufwirtschaft zu verstehen, dass wir halt nicht ein Einwegprodukt haben, was einmal verwendet wird, sondern ein Mehrwertsystem. Ich gebe euch eine Palette, ihr gebt mir eine zurück. Ja? Und sie hat eine Wertigkeit, die jeder nachvollziehen kann. Und wenn ich sie gut behandle, dann hat sie auch lange eine Wertigkeit und kann ewig eingesetzt werden, bis sie dann wirklich, ich sag mal, nach 10 Jahren nicht mehr gut ist und aussortiert wird. Aber dann können wir wieder Klötze rausmachen. Also wir kommen aus der Natur, wir geben es zurück in die Natur, weil wenn es dann irgendwann vielleicht auch keine Klötze mehr sind oder nicht mehr genutzt werden kann, dann kann man andere Dinge daraus machen. Ja, also das ist einfach wichtig hervorzuheben. Wir reden hier von einer Palette und einem System dahinter, was notwendig ist, damit das Ganze auch funktioniert. Damit ihr sicher sein könnt und auch die ganze Logistik, die Palette funktioniert, nicht nur einmal, sondern auch mehrfach.
Also wir halten an der Stelle fest, wo EPAL draufsteht, steckt auch EPAL drin. Ich kann mir aber auch auf der anderen Seite ganz gut vorstellen, wenn wir gleich mal so ein bisschen auf die Prozesse auch dahinter eingehen. Ne? Moritz und ich haben auch ein fiktives Unternehmen, da werden wir auch gleich mal drauf zu sprechen kommen.
Wird Zeit, dass wir das wirklich mal gründen.
Ja. ihr regelt im Hintergrund die Qualitätsstandards abseits von Maßen, sondern auch, dass die richtigen Materialien verwendet werden und eben auch die dafür vorgesehenen Nägel und all die Materialien und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages kommt da ein Stempel drauf, ne, auf die Palette, dieser berühmte EPAL, das EPAL-Brand. Mhm. Eine Frage, die ich jetzt hätte, abseits von wie die Prozesse, wie auch immer, Zertifizierung und kämpft ihr auch mit Fälschungen an der Stelle?
Ich spreche da ungern drüber, aber ja, das ist der Fall. Mhm. Warum? Ganz einfach, Unternehmen versuchen natürlich auch in diesem System zu partizipieren und das natürlich sowas auch auszunutzen und zu sagen, na, ich mache da einen Fake-Stempel drauf und verkaufe die dann im Markt vielleicht für 1 Euro günstiger. Mhm. Das ist das, worauf ich gerade hinaus wollte mit dem, schaut auf unsere Website und schaut, wer ist bei uns Lizenznehmer, also wer wird auch regelmäßig kontrolliert. Wenn die dort nicht stehen, dann ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich wirklich um Fälschungen handelt. Ja, und das, wie bei jedem guten Produkt wird es gefälscht. Das ist bei einem Turnschuh so, das ist bei einem Fernseher so, das ist eben auch bei der EPAL Europalette so, dass es immer wieder Leute versuchen, die Paletten dann auch in den Markt zu bringen. Wir gehen aber sehr, sehr gut gegen vor. Also gerade in verschiedenen Ländern arbeiten wir mit der Polizei und mit dem Zoll zusammen und nehmen auch immer wieder Unternehmen hoch, die sich letztendlich ja mit den entsprechenden Technologien ausstatten, um Paletten zu kennzeichnen, die dann erstmal aussehen wie eine EPAL-Palette, aber dem ist halt nicht so. Und das kann man sehr einfach erkennen. Es gibt eine sogenannte Prüfklammer, die wir mit einschlagen. Ja, die kann ich nicht mal so eben einfach fälschen. Das ist so unser Qualitätssiegel. Das Nagelbild ist standardisiert, das kriegen die Fälscher in der Regel auch nicht hin. Die Nägel genauso einzuschlagen, wie es sollte. Die nutzen dann andere Klötze, die behandeln die Bretter entsprechend nicht so vor, dass ich mit dem Hubwagen gut reinfahren kann. Nehmen andere Klötze, habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Und haben vielleicht auch nicht die Brettstärke, die wir vorgeben. Und das ist eine Gefahr. Ja? Also wenn ich so eine Palette nutze, habe ich gerade schon gesagt, 1500 Kilo schafft sie, aber dann schaffe ich vielleicht nur 700. Und wenn ich dann Steine da drauf packe oder Farben und die sind im Hochregal und die krachen runter, ist leider auch schon alles passiert. Dann ist mal eben im Hochregal zwei Tage lang der Gang nicht mehr nutzbar, weil alles voll mit Farbe ist. Ja, und am Ende stellt sich die Frage, warum ist das passiert? Ja, weil die Palette durchgebrochen ist. Sei es im Regalboden oder wenn es mit dem Regalbediengerät aufgenommen wurde.
Magst du uns dann einmal vielleicht einen Einblick geben in das System selbst? Mhm. Denn ihr kontrolliert quasi, ihr setzt den Standard, ihr kontrolliert die Einhaltung, aber ihr seid ja nicht, aber ihr seid ein bisschen außerhalb des Systems damit, ja. Also es sind jetzt nicht, ihr seid jetzt nicht ein Unternehmen, was irgendwie am Materialfluss partizipiert, sondern irgendjemand kauft die von einem lizenzierten Hersteller, also zum Beispiel unser Unternehmen. Und dann, wie funktioniert das Ganze?
Ja, das ist, wir sind so dieser im Hintergrund aktiv. Mhm. Ja, also so das, ich will nicht sagen der Hidden Champion, aber wir sind halt dort, wo man uns nicht sieht, aber wo wir sehr, sehr wichtig werden. Also unser System funktioniert wie folgt. Wenn jemand Paletten produzieren oder reparieren möchte, also im EPAL-System teilnimmt, braucht er von uns eine Lizenz. Die kann er bei uns anmelden. Dafür braucht er entsprechende Technologie, um Paletten zu produzieren und zu reparieren. Das prüfen wir. Dafür haben wir unabhängige Prüfgesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, wie zum Beispiel der Bureau Veritas hier in Europa oder CCIC in China oder im asiatischen Raum. Die gehen dorthin. Ja, der Produzent musste dann ein paar Musterpaletten bauen. Und dann werden die eben geprüft. Geprüft heißt, es werden alle Abmessungen aufgenommen, es wird das Vormaterial geprüft, es wird die Technik geprüft, die ihr einsetzt. Und das alles auch mit geeichten Messgeräten, um dann zu sagen, ja, er ist in der Lage, die Standards der EPAL einzuhalten. Und dann bekommen die von uns eine Lizenz und entsprechend zahlen für jede Palette, also um eine Lizenznehmer zu werden, zahlen sie für jede Palette, die sie produzieren oder reparieren, eine Lizenzgebühr an uns. Und die nutzen wir eben dann auch, um unsere Prüfgesellschaften zu bezahlen, das Marketing zu machen und so weiter und so fort. So, dann gibt es den Verwender, der kauft diese Palette bei einem Produzenten als Beispiel oder bei einem Händler. Und dann geht sie in den Markt, wird verwendet. Sie gehört nicht der EPAL, sie gehört auch nicht mehr dem Produzenten, sondern erstmal dem, der sie dann nutzt. Ja, und der kann sie dann im System ja weiter verkaufen, vermieten etc. Also sie wird einem Mehrwegsystem, was der offene Tauschpool, wie wir das nennen, eben ein offener Kreislauf zugeführt und ich kann sie tauschen, wie ich möchte. Es ist wie eine Währung. Also ich gebe dir einen 5-Euro-Schein, du gibst mir einen 5-Euro-Schein. Ja, ich kann sie dir auch leihen. Also es gibt auch Unternehmen, die diese Paletten in großen Stückzahlen kaufen und dann vermieten. Ja, das sind sogenannte Pooling-Dienstleister im offenen Tauschpool, die eben das sagen, naja, ich biete einen Service an, dir die Paletten zur Verfügung zu stellen. Ich hole sie auch wieder ab. Ja. Andere machen das eben selbst für ein Palettenkonten mit ihren Lieferanten und dann geht sie wirklich von A nach B, von B nach C und so weiter und so fort, bis sie irgendwann vielleicht auch wieder bei einem EPAL-Reparateur oder Sortierbetrieb landet und der prüft wieder, ist die Palette noch in Ordnung, kann sie wieder dem Markt zugeführt werden oder ist sie beschädigt und muss entsprechend repariert werden. Ah, dafür gibt es auch wieder Regularien und dann, wenn sie repariert ist, führt er sie wieder dem Kreislauf hinzu und der nächste kann sie nutzen. Also so geht das System immer und immer weiter am Ende gehört sie eigentlich nicht so wirklich irgendjemanden, sondern eigentlich eben gerade dem, der sie gerade verwendet.
Jetzt hast du Einblicke gegeben über die Prozesse. Kannst du uns auch nochmal sagen, welche Ladungsträger eigentlich EPAL gekennzeichnet sind?
Ja, also vorrangig sprechen wir immer von der EPAL Euro Palette, weil das eigentlich unser Hauptprodukt ist im, ja, mit den 675 Millionen im Markt. Mhm. Es gibt weitere EPAL Ladungsträger in unterschiedlichen Größen. Dazu gehört die alte Düsseldorfer EPAL Palette, also die Halbpalette so gesehen. Die bieten wir als EPAL 6 und EPAL 7 an. Hauptsächlich natürlich irgendwo im FMCG-Markt erhältlich, also bei den Retailern sieht man sie auch häufiger für Wasser. Dann gibt es noch die EPAL 2 und die EPAL 3, das sind so die Industriepaletten in unserem System, also 1000 mal 1200. Da haben wir eine Erfolgsmeldung zu verkünden. Wir haben es das erste Mal geschafft, über 1 Million EPAL 3 Paletten zu produzieren im letzten Jahr. Das ist ein großer Erfolg, ja, weil das ein sehr, sehr wichtiges Produkt ist, was auch immer mehr kommt, gerade für den Tausch auch mit UK. Und dann haben wir die Chemiepaletten in unserem System, also sogenannte CP-Paletten, 1 bis 9, ja, wie der Name schon sagt, für die chemische Industrie. Und auch dort haben wir eine sehr, sehr schöne Erfolgsmeldung. Ab nächstem Jahr setzt BASF komplett auf EPAL-CP. Auch das ist ein, ja, entstanden. Es war eine lange Reise dorthin, weil damals hat die chemische Industrie gesagt, naja, wir kaufen immer Paletten, aber die sehen immer unterschiedlich aus. Die Bretter haben eigentlich nie das, was wir eigentlich brauchen, also in der Brettstärke. Ja, es wurde immer sehr, sehr kostengetrieben. Und dann wurde Ende, ja, 2016, 2017 angefangen, das unter die EPAL-Flagge zu standardisieren. Und jetzt ist es so, dass die Unternehmen auch verstehen, ich muss eine EPAL-CP-Palette einsetzen, damit ich sicherstellen kann, dass meine Waren wirklich auch gut von A nach B kommen, ja, und meine Paletten nicht einbrechen. Und dass ich diese Palette auch von verschiedenen Produzenten beziehen kann, ja, und ich kriege immer die gleiche Qualität. Und das sichern wir eben durch die unabhängigen Prüfungen, die zum Beispiel Bureau Veritas macht. Ich glaube, im letzten Jahr haben wir um 25.000 Prüfungen gemacht, die wirklich dann durchgeführt werden, damit das ganze System ja auch das hält, was es verspricht. Ne?
Und jetzt mach uns noch mal einen kleinen Pitch sozusagen, weil wir unser nischiger, kleiner, nerdiger Podcast dreht sich um Nachhaltigkeit und Logistik. Und wir haben jetzt so ein bisschen auch das Thema Nachhaltigkeit getoucht. Aber was ersparen wir denn uns quasi durch dieses Mehrwegsystem? Ich meine, für uns klar, Mehrweg bringt was, nur was? Also hast du da irgendwelche Zahlen, Statistiken, die uns so mitgeben kannst und natürlich auch unseren Zuhörenden?
Ja, ein Pitch ist immer wir sind ja jetzt nicht im Fahrstuhl, aber
kein Stress, aber in 45 Sekunden piept die Uhr.
Ja, letztendlich ist uns allen klar, wir müssen auf Mehrweg gehen. Ja, Mehrweg ist die Zukunft für alle Bereiche. So, und die EPAL an sich, wir sind eigentlich ein Paradebeispiel für ein Mehrwegsystem und die Kreislaufwirtschaft. Also alles das, was eigentlich von der EU gefordert wird und anderen Verbänden, ja, das ist eigentlich das, was wir schon heute erfüllen. Wir kommen mit einem Naturprodukt, ja, wir achten auf die Ressourcenschonung in der Produktion und in der Reparatur. Wir verwerten alles eigentlich, was der Baum uns gibt, und machen daraus hochwertige, qualitativ hochwertige Ladungsträger, die auch noch langlebig sind. Ja, und wenn sie kaputt sind, kann ich sie reparieren. Das kann ich mit vielen anderen Dingen nicht. Ja, und das ist auf eine sehr einfache Art und Weise. Und letztendlich, es gibt eine Studie, die sagt, dass mit jeder Palette, die wir in den Markt bringen, sparen wir 30 Kilogramm CO2 ein. Ja, weil der Baum es schon gespeichert hat und die Palette, das Holz, das hat es schon gespeichert. Ja. Mhm. Das heißt, wir sparen CO2, indem wir Paletten, EPAL-Paletten in den Markt bringen und diese immer und immer wieder nutzen, ja, ohne neue Ressourcen dafür einzusetzen und ohne letztendlich auch, am Ende, wenn ich mir andere Produkte ansehe, die schmeiße ich weg. Ja? Und mir blutet auch das Herz. Ich war vor 2 Tagen beim Recyclinghof und sehe, wie dann Paletten weggeschmissen werden, ja? Weil einfach nicht verstanden ist, dass es ein Mehrwegsystem ist, dass ich das wieder in den Markt bringen kann, weil viele es einfach nicht wissen. Mhm. Und das müssen wir ja deutlich mehr hervorheben, dass wir hier nicht nur CO2 einsparen, sondern einfach Das ist ein Produkt, was gebraucht immer noch so gut ist, wie es neu war. Und dass es so gebaut ist, dass ich es in vielen Branchen einfach auch einsetzen kann. Ja, das ist, wir sind ja branchenübergreifend und jeder kann es nutzen. Das ist der kleine, das kleine Restaurant nebenan, was Produkte auf Paletten bekommt. Das ist der große Händler, der Tausende von Paletten bekommt. Das ist die Automotive-Industrie, die Getränkeindustrie, Tiernahrung, Schokoriegel, alles geht über Paletten. Und wenn wir es einfach weiter nutzen und weiter fördern, dann haben wir einfach ein gutes System, was langlebig ist, qualitätsgesichert und dabei auch noch CO2 einspart.
Jetzt bin ich ganz froh, dass du mir nochmal die Brücke zurückgebaut hast. Ich habe überlegt, ob ich wieder nochmal in das System springen möchte oder nicht. Timo war so schnell, viel schneller im Denken als ich. Das kleine Restaurant, das kleine Unternehmen, was jetzt eben nicht die Edeka ist oder irgendjemand, ne? Vielleicht diese Paletten kauft, weil man seine Ware irgendwie zum Händler kriegen muss. So, die kaufen wir, packen das in Eurokisten oder was auch immer, stapeln die da drauf und dann sind sie weg. Richtig, weil dann werden sie ja zur Rewe oder wem auch immer gebracht. Wie funktioniert das jetzt genau? Kriege ich dann quasi, oder gibt es da überhaupt den einen Weg? Kriege ich dann von Rewe retour andere Paletten oder ist es rein ein digitales Abzählen und dann kann ich die irgendwo abholen? Oder wie ist das ganz klassisch? Erklär das mal für Fünfjährige.
Also, du kaufst Paletten, die gibst du in den Markt. Im Idealfall hast du mit deinem Kunden oder Verwender sogenannte Palettenkonten und führst mit denen letztendlich einen Ausgleich am Ende des Tages und sagst so, die schulden mir jetzt 100 Paletten. Mhm. Ja, oder du verkaufst sie an den Rewe oder Edeka. Ja, dann schuldet er sie nicht, sondern du kaufst wieder neue. Ja, aber im Idealfall ist es so, du bringst sie in den Markt und hast, in Verträgen irgendwo drinstehen, dass Rewe dir 100 gleichwertige Paletten schuldet und Rewe organisiert dann, dass die wieder bei dir landen. So, das passiert alles im Hintergrund. Dafür gibt es gute Systeme am Markt, digitale Ladungsträger-Management-Plattformen. Dafür gibt es aber auch einfache Excel-Listen oder ähnliches, also jeder anders aufgestellt. Es gibt Palettenbuchhaltungssoftware und irgendwann vielleicht auch mal unsere intelligente Palette, wo man nichts mehr machen muss, sondern eigentlich alles automatisch erfolgt. Ja, da wollen wir mal hinkommen, dass alles irgendwo automatisch abgeglichen wird und ich weiß, die Palette ist von A nach B gekommen, B schuldet mir also eine Palette, ich bekomme sie dann und dann wieder. Aber in der Regel bekomme ich nie die gleichen. Mhm.
Das heißt, du hattest vorhin davon gesprochen, Vielfalt will man vermeiden bei der Dimensionierung und dem Zustand der Palette und so weiter in der Herstellung. Dafür sorgt ihr. Aber danach da gibt es dann gar keine festen Regeln, sondern da ist im Grunde alles vorstellbar, wo sich Geschäftspartner drauf einigen.
Na, das ist nicht ganz richtig, sondern wir geben natürlich eine Empfehlung. Das ist unsere Qualitätsklassifizierung und unsere Tauschbedingungen. Die findet man eben auch auf unserer Website. Wir machen dazu auch Schulungen in den einzelnen Ländern bei den Verwendern, um wirklich aufzuzeigen, so, das sind die Merkmale, auf die zu achten sind, dass eine Palette noch tauschfähig ist. Also ich sage jetzt mal so, wenn ein Brett so stark gerissen ist, dass die Qualität nicht mehr ausreicht, dann ist sie in der Regel nicht tauschfähig, muss in die Reparatur. Und so wird in der Regel auch gebucht. Es wird auch nach Qualitäten gebucht, also neu, A, B, C. Das heißt, mit der Zeit und der Nutzung hat sie Gebrauchsspuren. Sieht auch nicht mehr so toll aus vielleicht, ist aber noch voll funktionsfähig, dann wandert sie halt von einer A, die noch sehr hell ist, in eine B rein, die ein bisschen dunkler ist und eine C ist dann, ich sag mal, eine Palette, die immer noch für viele Branchen nutzbar, aber sie ist nicht mehr maschinentauglich, also geht nicht mehr ins Hochregallager als Beispiel. Mhm. Ne? So. Und danach wird in der Regel von den Unternehmen auch gebucht oder wir geben die Empfehlung so zu buchen. Einige machen das gar nicht. Das ist nicht gut. Viele wissen das auch nicht. Das ist auch nicht gut, weil da werden auch sehr viel Geld, ja, muss man wirklich sagen, verbrannt, weil das überhaupt nicht klar ist, ja, dass da eine Wertigkeit hintersteckt. Ich kaufe immer neue Paletten, die verschwinden im Markt, die verschwinden. Und irgendwann kommt dann doch einer mal auf die Idee zu gucken, na, wo gehen die denn eigentlich hin? Wer schuldet mir eigentlich Paletten? Habe ich da nicht vielleicht sogar auch einen Vertrag? Oder gibt es nicht einen Dienstleister, der das für mich abwickelt? Und ja, die gibt es am Markt. Und ich kann nur empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und Paletten, ja, wirklich zu verbuchen, zu dokumentieren, um dann nicht Geld zu verlieren.
Ja, das kann ich absolut bestätigen. Ich meine, da gibt es ja auch schon einige Lösungen jetzt mittlerweile am Markt, aber jahrzehntelang ist das ein totes Thema gewesen. Ne? Ich habe unzählige Bilder in meinem Kopf, wo der Leerpalettenbereich in einem Lager, der sieht ja wahnsinnig teilweise aus. Sehr, sehr unstrukturiert, wenn man das mal höflich formulieren möchte.
Genau, und der Palettenpreis, der ist auch ein bisschen variabel. Ja, und es gibt immer wieder so Spitzen, die hatten wir vor gut 2 Jahren. Also wir machen ja selbst nicht die Preise, aber das, was man so am Markt hört, da ist der Preis von 10 Euro mal eben auf 30 Euro hochgegangen. Mhm. Ja, und wenn ich natürlich Paletten für 30 Euro gekauft habe, die werde ich für 30 Euro nicht irgendwo wiederverkauft bekommen. Also irgendwann muss ich dann schauen, dass ich so gut buchhalte, dass die Wertigkeit nicht verliert und das System am Laufen bleibt. Und dass das System am Laufen bleibt, das gewährleisten wir eben mit den ganzen Reparateuren und mit den ganzen Produzenten, dass eigentlich überall Paletten verfügbar sind. Das ist halt auch unser System und auch unser strategisches Ziel, nicht nur in einzelnen Ländern zu sein, sondern wirklich europaweit, inzwischen sogar weltweit. Also wir haben jetzt die ersten Produzenten in den USA gewonnen im letzten Jahr, die halt sagen, naja, ich möchte auch an diesem System partizipieren. Und wir haben eine steigende Anzahl von Lizenznehmern im asiatischen Raum, die sagen, das ist so ein gutes System, so ein Standard, den hat hier keiner, ein offenes Tauschsystem, daran möchten wir partizipieren und letztendlich die Paletten so in den Markt bringen und drehen lassen. Ja. Und es gibt natürlich auch andere Systeme, wo ich Paletten mieten kann, ja, aber da bin ich dann auch gebunden an diesem System. Ja. Und deswegen sagen wir, nutzt das offene Tauschsystem, beschäftigt euch damit. Ihr habt dadurch in der Summe nur Vorteile.
Ich will noch mal eine Frage zurückstellen zum Pitch. Wie viel Umläufe oder wie viele Jahre, vielleicht mal nicht in Umläufe gedacht, sondern in Jahre gedacht, hält denn so eine E-Pal verglichen zu, von mir aus, einer Einwegpalette? Kann man das irgendwie pauschal irgendwie im Durchschnitt sagen?
Einweg? Ja, also das sagt eigentlich schon. Also. Ja. Sie schafft, also auch eine Einwegpalette kann länger halten, genau, wenn sie gut gebaut ist, ja. Aber in der Regel habe ich keine weitere Verwendung dafür. Das sagt zum Beispiel ja der Produzent aus den USA, der einen Kunden hat, der sagt, ich packe das auf eine E-Pal-Palette, ja, die werde ich in Europa wieder los. Die kann ich hier verkaufen, in ein Tauschsystem einbringen. Würde eine Einwegpalette nutzen, die kann hier niemand verwenden. Ja, das wird verbrannt, so gesehen. So, es gibt Studien, wir haben keine genauen Zahlen, aber wir sagen, so 7 bis 9 Jahre schafft sie locker im Markt. Ja? Dabei ungefähr im Durchschnitt so 5 Umläufe pro Jahr. Es können auch mehr sein. Das kommt je nach Branche an. Ja, also wenn ich irgendwo in der Mopro, also Milchproduktebranche bin, da dreht die sich super schnell. In anderen Branchen, Gartenbedarf, ja, da stehen mal so ein paar Steine auch ein paar Monate lang einfach rum. Ja, also das kommt so ein bisschen wirklich drauf an, auch wie ich sie dann behandle. Steht sie draußen, ja, Gartenbetrieb, wie gerade gesagt, oder steht sie in einem wunderbaren Hochregallager, Indoor, ohne Sonne, ohne Regen, ohne alles. Also da erleben wir Paletten, die sind 12, 13, 14 Jahre alt. Problemlos. Ja. Sie wird da wenig belastet, sondern sie dreht sich in diesem internen System und dann ist das auch wunderbar.
Ich habe gerade eine Frage im Kopf, die muss ich jetzt so ein bisschen mich sortieren, während ich rede, wie so oft. Ich habe gedacht an einen anderen Ladungsträger, der oft verwendet wird, nämlich 20-Fuß-Container. Da, wenn du die Reedereien anguckst und so ihren Org-Chart zum Beispiel, die haben halt eine Abteilung, die sich mit Leercontainer-Repositionierung beschäftigt, weil da ja einfach dann häufig aus Asien die voll nach Europa oder in die USA kommen und nicht unbedingt voll wieder zurück und dann muss jemand so organisieren, dass die da wieder hinkommt und oder die Container da wieder hinkommen. Und ich fragte mich jetzt gerade, ob das bei euren Paletten was Ähnliches gibt, also quasi so unausgewogene Flüsse, dass es nicht, dass sie nicht quasi voll dahin geht zu Edeka und die Edeka packt was anderes drauf und schickt sie voll weiter. Oder ob es quasi wie so ein, weiß ich nicht, so eine Rennstrecke für leere Paletten irgendwo in Europa gibt. Ist das so ein, ist auch die Frage, ob ihr sowas dann sehen könntet. Aber gibt es das da auch oder ist das viel kleiner, regionaler und vielfältiger als so Container?
Ja, bei den Reedereien ist es ja so, das ist auch wieder, denen gehören ja die genau. Container. Ne? Mhm. Bei uns gehören die Paletten nicht und somit haben wir auch keinen Überblick, wo die ganzen Paletten hingehen. Wir wissen, wo unsere Produzenten sich ansiedeln und wo auch die Reparateure sich ansiedeln. In der Regel dort, wo Paletten in einer Vielzahl benötigt werden. Also große Logistikzentren, in der Regel kurz in der Nähe ist irgendwo ein Reparateur, der sagt, ich mache den Service für diese großen Logistikzentren, weil da gehen viele Paletten rein, werden abkommissioniert, müssen dann geprüft werden und wieder irgendwo in den Markt gebracht werden. Das macht natürlich nicht der Edeka, sondern das macht ein Dienstleister für ihn, der vor Ort ist. Ja, der holt die Paletten bei ihm ab, sortiert die und gibt sie dem nächsten Kunden, der dann vielleicht auch nur in 20 Kilometer Umgebung ist. Und der liefert sie dann wieder 800 Kilometer mit Ware irgendwo hin. Ja, und dann gibt es dort den nächsten. Und das ist das Schöne, das kleine, flexible, offene Tauschsystem, was wir eben haben. Wir sind eben überall. Und haben kleinere Betriebe, ja, aber auch große Betriebe, die teilweise Millionen von Paletten produzieren, weil sie ihre Kunden da in der Nähe haben. Und ganz, also ich sag mal, große Verwender, die lachen eigentlich über 5000 Paletten im Monat und dann geht dann auch in die Hunderttausenden, die sie verwenden. Und wenn man sich mal vorstellt, wie groß inzwischen so Lagersysteme geworden sind, also große Verteilzentren, teilweise 50.000, 60.000 Palettenstellplätze, die müssen ja irgendwo herkommen. Ja? Und das wächst ja immer mehr. Und die Anwender sind so vielfältig, Kleinbetriebe, Großbetriebe, die müssen sich darauf verlassen, überall irgendwo die Paletten zu bekommen, aber auch abgeben zu können. Das ist das auch, was die sogenannte Packaging und Packaging Waste Regulation auch fordert, die PPWR, Sammelstellen. Das ist etwas, was wir aktuell erarbeiten, dass wir sagen, unsere Lizenznehmer können auch Sammelstelle sein in dem Sinne. Aktuell stehen sie als Reparateur dort. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes als eine Sammelstelle von Paletten, wo ich sie abgeben kann. Und das ist das Schöne am System. Also wir haben unzählige Teilnehmer. Wir wissen nicht, wie viele. Wir wissen auch nicht, wo die überall hingehen. Das Einzige, was man sich aber vorstellen kann, ist, es geht sehr viel nach Zentraleuropa. Also auch von außen rum. Denkt nur an, ich sag mal, Obst und Gemüse aus dem Mittelmeerraum. Da habe ich einen sehr harten Prozess, der halt hier Richtung Europa geht, in dieser Branche. Dafür gibt es aber wieder andere Branchen, die wieder in die Richtung liefern, ne? Sodass auch dort immer wieder Neupaletten benötigt werden. Also es gibt eigentlich keinen klaren Weg. Was wir aber sehen können, ist die Konzentration heutzutage, wenn man so an unsere Länder guckt, wer wie produziert und wer wie repariert, sehen wir halt einen sehr, sehr starken Markt in Deutschland, in Polen, Italien, ja, das sind so typische Produktionsländer, auch Ukraine. Und es gibt halt einige starke Reparaturländer, da zähle ich gerade Deutschland, die haben die meisten Reparaturen, Italien auch und Frankreich. Frankreich ist sehr reparaturlastig, weniger stark in der Produktion. Mhm. Ja.
Ich will eine Frage nochmal stellen hinsichtlich des Prozesses. Ich hatte vorhin auch ganz am Anfang schon angeteasert, Moritz und ich, wir haben eine Firma. Und wir entscheiden uns jetzt für dieses Mehrwegsystem. Meine erste Frage ist, um dann auch jemanden rauszufinden, wo wir diese E-Pal-Paletten halt beziehen. Das kann ich bei euch oder können wir bei euch auf der Homepage machen oder muss ich mit euch in Kontakt treten? Müssen wir mit euch in Kontakt treten, dass ihr uns da berät? Wie läuft dieser Prozess? Und die zweite Frage, die ich hätte, wenn wir dann Mehrweg- oder E-Pal-Paletten haben und die dann auch tauschen, wer ist denn jetzt derjenige in diesem Prozess, der definiert, okay, das ist ein A, B oder C, also diese Qualitätsmerkmale, die du genannt hast? Wer macht das?
Also Genau, erstmal steht das auf unserer Website. Dort findet ihr letztendlich alle Produzenten und Reparateure, die an unserem System teilnehmen. Also klare Empfehlung, dort als erstes schauen, Umkreissuche eingeben, wo benötigt ihr die Paletten und dann mit den Unternehmen in Kontakt treten. Also da sind wir auch raus, weil wir nicht die Paletten bauen, auch nicht verkaufen. Wir sind am Ende nur dafür da, dass wenn ihr das bei dem Produzenten kauft, dass es auch echte sind und qualitätsgesicherte Paletten und nicht irgendeinen Schrott. Dann habt ihr die Paletten dort gekauft, ja, und ich sag mal, im Neupalettenbereich kriegt ihr auch immer neu. Wenn ihr sagt, na, ich brauche aber gar keine neue, sondern mir reicht auch eine gebrauchte, dann könnt ihr definieren, dass ihr A, B oder C bekommt. Und das machen natürlich die Sortier- und Reparaturbetriebe. Die arbeiten nach unserer Qualitätssicherung, also Qualitätsklassifizierung, und sortieren die dann nach A, B, C, genau nach dieser Güte. Und dann bekommt ihr die auch so, wie ihr sie bestellt habt. Ja. Da gibt's früher gab es so ein Palettenposter, das haben sich viele dann in Wareneingang gehangen oder in Warenausgang, um zu sagen, so, ich gucke jetzt noch einmal hier drauf, sehe, aha, das ist A, ja, die ist ein bisschen dunkler, dann ist es eher eine B oder eine C, ja, da sind doch schon mehr Beschädigungen dran, na, geht noch so als C durch oder ist eine Defekte. Heute bieten wir das Ding halt auch auf der Website an, in, ich glaube, über 30 Sprachen inzwischen. Früher gab es das nur auf Deutsch, ja, jetzt haben wir es in 30 Sprachen, damit es auch wirklich jeder versteht. Jeder Spediteur, jeder Fahrer kann sich das Ganze angucken, kann miteinander vergleichen und sagen, ja, das passt, das stimmt. Natürlich gibt es auch immer wieder noch Diskussionen zu diesem Thema A, B, C. Da möchten wir aber in Zukunft ein bisschen mit aufräumen, indem wir jetzt unsere EPAL Euro Palette QA in den Markt bringen. Heißt, jede Palette bekommt einen Namen. Und das ist etwas, woran ja schon viele in der Vergangenheit, wovon viele geträumt haben. Jeder Ladungsträger hat einen Namen oder wird sogar intelligent. Und wir machen das jetzt im großen Stil. Also wir haben jetzt letztes Jahr davon 2 Millionen produziert. Die haben alle einen QR-Code. Und jeder davon hat jetzt einen Namen und zukünftig wird auch, wenn ich diesen QR-Code scanne, dort stehen, es ist eine A, B oder eine C. Da arbeiten wir gerade dran, das nennt sich dann digitaler Palettenpass und das kann ich dann auch digital direkt übermitteln und verbuchen und abrufen. Das heißt, dieser Palettentausch wird dadurch nochmal transparenter und ich kann natürlich immer noch das Palettenposter zur Hilfe nehmen, was ich definitiv empfehle. Aber habe ich nochmal einen digitalen Abgleich. Das, was der letzte Reparateur wirklich gesagt hat, steht dann im Palettenpass drin. Und ich kann das dann auch nachfragen, also nachvollziehen, wer hat sie produziert, wie alt ist die Palette und wer hat sie zuletzt repariert und sortiert. Und das ist ein ganz, ganz spannendes System, was wir da gerade entwickeln und ich freue mich da richtig drauf, wenn das mal dann so richtig live ist und die Unternehmen das auch aktiv nutzen.
Das hast du schon selber, also das ist eine Frage, die wir definitiv gestellt hätten.
Genau, wo ist denn da jetzt die Innovation? Jetzt rück mal raus, das hast du schon, die Plätze schöner.
Das ist schon so mit den Hufen gescharrt, dass du das selber quasi den Weg dahin geebnet hast.
Ja.
Aber da wollen wir definitiv nochmal ein, zwei Fragen hindenken zu dem digitalen Palettenpass, den ihr auch mitentwickelt habt. Du sagtest gerade, 1 Million sind da schon produziert.
Über zwei
sogar, ja.
Ja.
Also schon relativ viele. Können wir denn dann in Zukunft erwarten, dass auf jeder, Palette, die bei euch quasi im Angebot sind, also die EPAL gekennzeichneten Paletten, dann auch eben einen solchen QR-Code haben? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wie ist denn das technisch gelöst? Also der QR-Code, der Stempel da drauf, verstehe ich. Aber wie ist denn das mit der Datenbank im Hintergrund? Wer macht das? Kannst du uns da mal Einblicke geben? Mhm.
Ja, also unser strategisches Ziel ist definitiv die Zahl der Europaletten mit QR-Code, aber auch alle anderen EPAL-Paletten zu erhöhen. Also jede EPAL-Palette soll zukünftig den QR-Code bekommen, auch die Gitterbox, da arbeiten wir dran. Dass letztendlich alle eine Seriennummer haben. So, das ist einfach wichtig, auch für viele Unternehmen, um Kennzahlen zu erheben und zu sagen, ich weiß, diese Palette hat in meinem internen System so und so viele Umläufe gemacht. Ja, ich weiß auch, wo sie stehen. Also das ist das ganze Thema Tracking, was dahinter steckt. Ja. Was ich bislang mit einer ja, unserialisierten Palette nicht tun kann oder einem anderen Ladungsträger. Also wenn man im Markt rumschaut, alle tummeln sich gerade dort, um ja, Paletten mit Seriennummern, Behälter mit Seriennummern auszustatten in Form von Barcodes, RFID und Co. Wir haben uns eben für den QR-Code entschieden, da es in der Produktion aus, ich sag mal, drei Kernbereichen Kosten, Nutzen, Machbarkeit die Lösung ist, die für den Markt am einfachsten zu nutzen ist. Ja, jeder hat ein Smartphone, jeder hat ein Barcode-Lesegerät oder ein MDE-Gerät oder ein ScanGate inzwischen schon. RFID ist da, aber noch nicht so ganz verbreitet. Und alle anderen technischen Lösungen mit Tracker, NB-IoT, LTEM und Co. wäre zu teuer gewesen, um eine intelligente Palette wirklich in den Markt zu bringen. Also diese technisch machbare Lösung in der Produktion heißt, früher wurden Paletten gebrannt. Teilweise 900 Grad heiße Brenneisen, die den EPAL-Stempel wirklich aufbrennen. Jetzt sparen wir Energie, indem wir auf den Inkjet-Druck gehen. Das heißt, wir bedrucken jetzt Paletten. Das ist eine Innovation, die wir seit 2019 jetzt nutzen. Und von den knapp 350 Produzenten sind jetzt, glaube ich, schon über 100 auf diesen Druck gegangen. Ja. Und dann haben wir gesagt, wenn wir eh drucken, dann können wir doch auch einen QR-Code drucken. Und dann hat es nochmal 2 Jahre gedauert, Forschungsarbeit damals mit dem Fraunhofer Institut in Dortmund, mit einigen Druckerlieferanten, mit einem Palettenproduzenten, damit das in der Produktion auch funktioniert, diesen QR-Code zu drucken. Es musste ein IT-System geschaffen werden. Dieses IT-System haben wir als EPAL mitentwickelt. Es mussten ein paar technische Komponenten geschaffen werden mit Partnern zusammen, Kameraherstellern, wie zum Beispiel der Firma SICK, die uns eben, ja, die technische Komponente liefern, damit wir aus unserem IT-System Seriennummern an den Produzenten schicken können. Der Produzent empfängt die Daten direkt an der Produktionslinie, schickt die Daten an den Drucker. Der Drucker druckt. Ich habe zu Beginn gesagt, alle 8 Sekunden fällt am Ende eine Palette raus. So ist es eben. Das heißt, alle 8 Sekunden kommt ein neuer Name Moritz, neuer Name Timo, neuer Name Michael. Und dann wird geprüft mit Kamerascannern, ist der QR-Code nutzbar, ist er lesbar? Wenn ja, geht es in den Markt. Wenn nein, wird sie auch nachgearbeitet. Also das ist auch ganz wichtig. Die Verwender sollen diesen QR-Code scannen und nutzen können. Wir erhalten dann die Information, welcher Produzent welche Seriennummern bedruckt hat oder verdruckt hat und können das dann über den digitalen Palettenpass, was am Ende eine Website ist, also im QR-Code ist ein Link hinterlegt, abgerufen werden kann. Und wir haben so gesehen dann nahezu in Echtzeit auch die Produktionsdaten und Produktionsvolumen. So, dann gehen sie in den Markt und jeder Verwender kann den QR-Code scannen, kann sich die Daten auslesen und wir reichern die in der Datenbank dann in der Reparatur wieder an. Das startet jetzt gerade, dass die Reparateure eben den QR-Code auch wieder auf Lesbarkeit überprüfen und dann sagen, ja, der ist in Ordnung und die Palette hat den und den Namen und ist eine A-Qualität. Die laden das wieder hoch und der nächste Verwender kann dann diese Daten abrufen.
Das ist gut. Ich sage es deswegen, weil ich weiß, dass wem sage ich das hier? Ich spreche jetzt eigentlich mehr zu den Zuhörenden, dass das gesamte Thema Palettenkonto, Palettengeschäft ein sehr, sehr stiefmütterlich behandeltes Thema ist. Natürlich nicht von euch, sondern einfach generell von den Legern, die ich so in meinem Leben kennengelernt habe. Und da sehr viel, und das hast du ja jetzt auch schon gesagt, sehr viel Geld quasi weggeworfen wird letztlich, ne? Und ich glaube, mal abseits jetzt von nachhaltigen Themen, nämlich, dass wir dadurch CO2 saven, indem wir halt Mehrwegsysteme halt mehr und mehr einführen, haben wir da einen wirtschaftlichen Faktor, wo wir halt einfach Geld viel zu sehr wegschmeißen. Und ich glaube, dass eine solche Möglichkeit über QR-Codes und das halt permanent in der Datenbank irgendwo gesaved, dass dadurch die Prozesse, wenn es um Palettentausch geht und wie auch immer, ein wenig interessanter werden, und interessant meine ich jetzt, dass sie halt nicht so bürokratisch nervig sind, sondern sie laufen im Hintergrund irgendwo ab, als dass es für viele Firmen dann eben noch dieser nervige Aufwand ist, das zu betreiben, weswegen sie das nicht tun. Also das ist schon eine Art Game Changer und ganz interessant, dass ihr daran so rumgeforscht habt. Ich hätte nur eine Frage.
Rumgeforscht klingt fast ein bisschen despektierlicher.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, ich war jetzt ein bisschen auf diese 2 Jahre.
Die beiden Zuhörenden nicken auch, finden sie auch.
Wir wünschen euch natürlich extrem viel Erfolg mit dem, was ihr tut. Jetzt nicht nur mit dem Palettenpass, sondern einfach, wenn alle das System nutzen, dann ist uns allen irgendwo auch geholfen. Im Sinne jetzt CO2-Savings, Mehrwegsysteme, was auch immer. Aber wenn alle Paletten auf der Welt dann eben ausgestattet sind mit dem QR-Code, dann bedeutet das auch einen ultra heftigen Rechenaufwand im respektive Datenbanken, die im Hintergrund sind. Wie verhält sich das denn bei euch? Also wer, weil die Frage möchte ich nochmal stellen, wer ist denn jetzt derjenige, der die Datenbank stellt? Sind das die einzelnen Reparaturbetriebe? Seid ihr das, die das quasi mit auf den Weg gesetzt haben? Wer ist dafür verantwortlich?
Also das sind wir, das sind die Daten, die vergeben wir. Am Ende sind es nicht so viele Daten, muss man mal ehrlich sagen. Mhm. Es ist eigentlich nur eine Nummer, eine neunstellige Nummer, die auf Paletten gedruckt wird und die auf einer Website dargestellt werden. Das ist jetzt nicht so viel, dass da viele Daten hin und her fliegen. Natürlich irgendwann, wenn ganz, ganz viele Leute scannen, dann kann das mehr werden. Letztendlich gibt es dafür aber ja auch andere IT-Systeme. Auch wir selbst haben jetzt mit der ePal Pallet App, die wir vor gut einem Monat jetzt gelauncht haben, haben wir jetzt ein Ladungsträgermanagementsystem auf die Beine gestellt, wo ich Paletten tracken kann, insbesondere ePal Europalette QR. Ja, also von A nach B. Ich kann meine Palettenbuchhaltung da ein bisschen drüber machen für interne Systeme. Aber es gibt eine zig andere Systeme, die genutzt werden können, um Ladungsträgermanagement zu machen. Und das sind, ich sag mal, ein paar Nullen und Einsen. Das ist ja jetzt nicht ein großes Video, was ich hin und her schicke in HD oder ähnliches, wo viele Daten anfallen. Also wir reden hier davon, dass das ein paar Megabyte sind, wenn überhaupt, die da zusammenkommen an Daten. Also das ist jetzt nicht so extrem, wie die KI gerade verbraucht in ihren großen Rechenzentren etc.
Um Actionfiguren zu erstellen.
Ja, ja, ich glaube, ich bin der Einzige, der das nicht gemacht hat.
Ich auch.
Ich habe andere Sachen gemacht. Ich fand das schon interessant, was das für ein Hype dann war. Mhm. Aber vor etlichen Jahren gab es auch die Ice Bucket Challenge, das war auch so ein totaler Hype. Hat zwar weniger mit Computer zu tun, war auch wichtig auf eine andere Sache, andere Art und Weise. Aber diese Hypes gibt es ja immer wieder. Mhm. Ja, wo kommen wir her? Also Stichwort Daten, ja, sind nicht so viele. Nichtsdestotrotz wäre es schön, wenn die Daten im Hintergrund laufen. Das ist sehr interessant, Timo, was du gesagt hast. Die Palette soll auch im Hintergrund sein. Ja, also wir möchten gar nicht so im Vordergrund agieren. Jeder soll einfach nur verstehen, sie ist wichtig und sie soll genutzt werden und jeder soll sich darauf verlassen können. Und dafür gibt es uns als European Palette Association, die wirklich dafür Sorge tragen, dass sie einsatzfähig bleibt in allen logistischen Prozessen. Und durch den digitalen Palettenpass und den digitalen Systemen, die im Hintergrund sind, der Seriennummer und vielleicht auch in Zukunft nochmal der intelligenten Palette, sollen sie so wenig Aufwand wie möglich betreiben, damit die Unternehmen sich auf ihre Kernfunktionen und Kernprozesse fokussieren können und nicht mit der Administration von Paletten oder Ähnlichem. Und ich wollte gerade noch mal einhaken, also wir haben 2 Jahre mit Fraunhofer gearbeitet, wir haben aber auch davor, also seit 2009 haben wir auf der Agenda die Palette mit RFID auszustatten. Die Frage kommt auch immer wieder, warum wir das denn nicht machen, und die Antwort geht in zwei Richtungen. Die eine Antwort ist, es gibt viele mögliche Ansätze, RFID in eine Palette einzubringen. Aber der Tech ist immer noch nicht so günstig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir kriegen ihn nicht in so großen Stückzahlen an die Paletten eingebracht, dass alle 8 Sekunden eine Palette rauspoppt. Und auf der anderen Seite, die Verwender haben noch nicht die Systeme dafür. Immer noch nicht. Also ja, es wird mehr, aber es ist immer noch nicht so in dem Maßstab, dass wir sagen, wir machen das jetzt. Nichtsdestotrotz, wenn ganz, ganz viele Verwender bei uns auf der Matte stehen und sagen, liebe EPA, wir brauchen das jetzt, wir wären vorbereitet. Also wir wären vorbereitet, mit unterschiedlichen Partnern das umzusetzen. Und die Vorbereitung lautet auch, gerade die jetzt schon Inkjet machen, ja, da haben wir schon das IT-System dafür geschaffen. Wir müssten nur die Technologien nochmal erweitern, also nochmal eine Tech einschießen oder ähnliches oder einnageln, wäre möglich. Aber ja, wir haben es auch probiert mit einem 70-Euro-Tracker in jeder Palette, bei einer 10-Euro-Palette im offenen Tauschpool, wird das dann schon schwierig, das auch zu erklären, gerade weil wir, ja, im letzten Jahr nicht, aber vor 2 Jahren haben wir über 100 Millionen in den Markt gebracht. Das könnt ihr ja mal ausrechnen als Fun Fact, wer hätte das denn zahlen sollen, ja. Und dann lieber der Inkjet-Druck, der dazu führt, und der QR-Code, der die Palette eigentlich nicht wesentlich teurer macht.
Pierre, du bist ein fantastischer Interviewgast, weil du bereitest immer selbst schon die nächste Frage vor, ohne dass du weißt, was eigentlich für eine Frage kommt. Denn ich hätte jetzt so eine zum Abschluss. Du hast, geht so Richtung Zukunft, weil das ist immer die letzte Frage. Du hast am Anfang in einem Halbsatz was gesagt, was man hier diese Woche in Hamburg auf der OMR, glaube ich, jede 3 Sekunden gehört, jede 8 Sekunden gehört hat. Okay. Wir wollen wachsen. So, und jetzt seid ihr aber ein Verein und standardisiert, und das ist anderes Wachstum, nehme ich an, als irgendein Marketing-Startup wachsen möchte. Wachsen wahrscheinlich, weil es global einfach mehr Paletten werden, aber ich könnte mir vorstellen, gerade in deinem Job geht es ja auch noch um andere Dinge. Also wovon träumst du oder was erwartet uns so? Wirst du irgendwann in deinem Büro einen gigantischen Bildschirm haben, wo alle globalen Palettenflüsse in Echtzeit getrackt werden können, wenn das denn doch günstig genug geworden ist? Oder was sind so die konkreteren Sachen, die ihr euch vorstellen könnt oder woran ihr arbeitet?
Ja, also
Innovation für den Bildschirm, nehme ich an.
Der Bildschirm, ich würde mich fast gar nicht so interessieren, wo die ganzen Paletten sind.
Das fände ich super spannend, so die Geschichte von der Palette. Gestern Katzenstreu transportiert, morgen irgendwie so ein Blumendünger. So toll.
Das ist auf jeden Fall toll, wenn uns die Daten zur Verfügung gestellt werden würden, dann wäre das interessant, aber jeder hat da doch seine Datenhoheit. Das war auch immer ein Problem bei dem ganzen Tracker, weil wir irgendwie sagen müssen, ja, da auf einmal wussten wir, dass die Palette bei dem einen im Lager steht, der weiß aber nicht, dass wir da raussenden. Also ziemlich, ziemlich kritisch das ganze Thema Datenschutz. Ja, wovon träumen wir? Wachsen in dem Sinne ist für uns, wir möchten globaler werden, in die verschiedensten Märkte reingehen und einfach dieses offene Tauschsystem vorantreiben. Ja, das ist was ganz, ganz Besonderes, was wir hier in Europa haben, was uns auf großen Veranstaltungen immer wieder zurückgespielt wird. Hey, wie schafft ihr das eigentlich? Wie schafft ihr das eigentlich, dieses Tauschsystem so am Laufen zu halten? Und wir schaffen das eben mit den Dingen, die ich heute so ein bisschen erklärt habe. Und Innovation heißt für uns, die Palette für den Verwender attraktiv zu machen, aber auch zu halten. Also neue technologische Lösungen, sei es bildbasierte Systeme, künstliche Intelligenz, Kameraerfassung, Robotik, eben auf die Palette auszurichten, dass der Verwender es nutzen kann, aber auch innovativer in der Produktion und Reparatur werden. Wir haben alle einen riesen Fachkräftemangel, also das ist halt auch, Reparatur ist auch ein Knochenjob, muss man ehrlich sagen. Paletten stapeln, Paletten sortieren, auseinandernehmen. Da werden wir innovativer, da werden wir mehr Robotik einsetzen. All das sind Themen, mit denen ich mich beschäftige, mit einem kleinen Team hier, und wachsen möchte ich da auch, indem ich auch neue Leute noch suche, die sich dann eher in Richtung künstliche Intelligenz, bildbasierte Systeme weiterentwickeln, weil auch das ist ein Riesenfeld, wo wir es dem Verwender einfacher machen können, indem er da vielleicht nicht mehr selbst händisch den QR-Code scannt, sondern das macht eben die Kamera, die am Roboter dran ist, ja, oder am Erfassungsgate. Ja, ich fahre nur noch durch und alles wird automatisch erfasst, alles wird automatisch gescannt und auch die Qualität bestimmt. In diese Richtung arbeiten wir, dass ich eben nicht unbedingt über Apps, aber über Algorithmen die Qualität bestimmen kann, Beschädigungen erkennen kann, dass alles im Hintergrund einfach weiterläuft, dass Zahlen erhoben werden können zu Nachhaltigkeitsthemen etc., um auch nachzuweisen, dass ich wirklich CO2 einspare, wo ich effizienter werden kann. Die häufige Frage ist immer, wo sind denn überhaupt meine Paletten? Also sprecht mit einigen Unternehmen, ja, wir haben so und so viele im Bestand, ja, wo stehen die denn alle? Wo sind die denn? Also da einfach mehr Transparenz zu schaffen, Ja, und das sind so die Themen, die ich hier vorantreibe. Ich spreche da mit ganz, ganz vielen Startups, auch branchenfremden Startups, die ich einfach versuche, der E-PAL-Welt näher zu bringen. Weil unsere Produzenten, Reparateure, die sind halt sehr stark im Holz aktiv, die haben riesen Know-how, aber was denn in der Logistik so passiert, ja, was mein Bereich eigentlich ist, das kriegen die ja weniger mit, und diese Schnittstelle schaffe ich für das E-PAL-Netzwerk an sich. Auf der anderen Seite bin ich auch die Schnittstelle zu den Verwendern, um auch zuzuhören. Was haben die für Sorgen, was haben die für Wünsche, um dann Produkte zu entwickeln, die mit unserem Standardladungsträger eben funktionieren. Und jeder Roboter muss wissen, wenn da eine Palette kommt und da steht E-PAL drauf, dann weiß ich, die ist 800 mal 1200 groß, ja, wiegt so und so viel, und die kann ich so und so greifen, weil das standardisiert ist. Wenn da diese Vielfalt an Paletten kommt, die ich am Anfang angesprochen habe, dann funktioniert das alles nicht mehr. Und das möchten wir bewahren, mehr automatisieren, mehr digitalisieren, Und dafür brauchen wir gute Leute möchten auch in dem Sinne dort wachsen.
Sehr gut. Ganz herzlichen Dank für den sehr umfassenden Einblick in ein doch recht kompliziertes System, weil als komplizierter, als ich es mir vorgestellt hatte, und mit mehr Entwicklungs- und Innovationsmöglichkeiten, als ich heute Morgen noch so im Kopf hatte. Das war sehr lehrreich für mich, mit Sicherheit für Timo, der hat das natürlich alles schon mit der Logistik-Muttermilch aufgesogen. Vielleicht für die Zuhörenden auch einiges dabei gewesen. Ganz herzlichen Dank dir, und wir freuen uns drauf, so von Weitem zu beobachten, was da wohl so kommt. Und falls du jemals einen Fernseher hast, dann sag Bescheid, das will ich mir gerne mal angucken mit allen paletten Flüssen. Danke dir, Michael.
Danke, Michael.
Vielen Dank, Moritz, vielen Dank, Timo. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen, und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.